Ja, guten Morgen zusammen. Heute reden wir über das Steuer. Wow. Wer von euch fährt gerne Auto? Zwei Stück, okay. Ja, dann lassen Sie sich gerne fahren, ne? Ja, ich habe kürzlich ein schönes Erlebnis gehabt. Ja, jemand hat mich eingeladen, mit so einem neuen modernen Auto da mitzufahren, auf dem Beifahrersitz, ne? Weil gesagt, okay. Setz dich gut, halt dich gut fest jetzt, ne? Ich zeige dir mal, was dieses neue Auto kann. Braucht immerhin 3 Sekunden von 0 auf 100. Ich denke, das war von meinem Rücken. Ich habe ja so ein bisschen leichte Rückendeformation. Von meinem Rücken war das ganz gut. 3 Sekunden von 0 auf 100. Danke, das war gut, ne? Ich habe früher mal einen Trabi gehabt. Wisst ihr noch, was ein Trabi ist? Trabant. Ich habe 3 Jahre lang gebraucht, von 0 auf 100 zu kommen. Nach 3 Jahren hatte Kolbenfresse gehabt, was er nicht geschafft hat. Okay, um Steuer zu sitzen, ist verantwortlich, aber das zeigt auch, wir haben Möglichkeiten, verschiedene Richtungen zu gehen. Und darum geht es heute eigentlich in der Predigt, ne? Also es geht nicht um technische Sachen, es geht nicht um Autofahren, Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern es geht darum, frisch zu erkennen. Und wir brauchen immer wieder neu, wir brauchen nicht neue Offenbarungen, sondern Paulus betet: Öffne die Augen ihrer Herzen, gib ihnen den Geist der Offenbarung, dass sie erkennen deine Größe, Majestät und Herrlichkeit. Es ist eine Sache des Wirkens Gottes in unseren Herzen, dass wir immer wieder frisch von ihm angesprochen werden über die Größe, die in ihm ist, über seine Majestät, über den Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, wer die reichsten Leute auf diesem Planeten sind? Das sind die Leute, die Jesus im Herzen haben. Und das immer wieder neu zu erkennen und dann auch am Steuer zu sitzen und zu fragen, was mache ich mit diesem Reichtum? Das ist kein Druck, Leute, das ist Einladung. Wir können mit diesem Reichtum einen Unterschied machen, sowohl in der Ukraine mit den Flüchtlingen. Und danke für all die Sachen, die hier kommen. Ich war dabei, am Donnerstag einzuladen. Das war ganz schön viel, ne? Marcel, du warst dabei, ne? Danke für alles, was hier kam. Danke für die Leute, die bereit waren zu sagen, wir öffnen unsere Häuser, wenn Flüchtlinge hierher kommen. Hey, das ist, wir sind dabei, als Kreuzpunkt zu sagen, wir wollen einen Unterschied machen. Und das ist super, das ist Teil von Gottes Bestimmung. Und ich denke auch, dass wir noch ein bisschen am Anfang zu verstehen, den Unterschied zu machen und von diesen himmlischen, wunderbaren Ressourcen zu schöpfen und dann zu sagen, wir machen einen Unterschied. So. Der erste Punkt jetzt über den, das war Teil der Einleitung, ne? Und jetzt reden wir darüber, Gott schickte seinen Sohn auf diese Erde. Wir sind ja hier viele gebildete Leute mit Lebenserfahrung. Wir lassen uns mal überlegen, wenn wir Gottes Ratgeber wären, ja, was würden wir zu Gott sagen? In welche Umstände sollte er seinen Sohn schicken? Friedliches Land wahrscheinlich, ne? Es ist ja ein Sohn, ein Kind, Gottes Sohn. Ja, der Sohn ist lebendig Gottes. Wo schicken wir hin? Na? Ratgeber aus dem Kreuzpunkt, wo soll Gott seinen Sohn hinschicken? In ein Land, wo es Frieden gibt, Umstände, die keinen Bürgerkrieg mit sich bringen, Minimum an sozialen Spannungen. Und dann, wenn er als Baby geboren wird, eine gute Hebamme, eine Arzt, gute hygienische Bedingungen, das wäre unser Rat an den Gott, der seinen Sohn schenkt, oder? Ich denke, das ist gutes humanistisches Denken, ja. Das gute humanistische Denken will das Gute. Es ist, ehrlich gesagt, es ist nicht falsch, wenn wir das Gute wollen. Und jetzt machen wir aber mal den Kontrast zu dem, zu dieser Aussage in der Bibel: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ja, welche Zeit war erfüllt? Ich bin kein Historiker, aber ich habe mich ein bisschen so kurz damit reingelesen. Als die Zeit erfüllt war, Israel von den Römern besetzt, Besatzungsmacht. Die römischen Kaiser damals, die hatten eine Absicht. Die wollten das Volk aussaugen, die wollten Steuer holen, sie wollten unterdrücken. Und dann, damit es gut geht, zur Zeit, dass Jesus geboren wurde, als die Zeit erfüllt war, war Herodes der Große König in Israel. Herodes der Große, ein sehr charmanter Mann, der es nicht abgeschreckt hat, seine eigene Frau zum Tode zu verurteilen, umbringen zu lassen. 2 seiner Kinder hat er zum Tode verurteilt. Herodes der Große, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann kennen wir von der Bibel die Geschichte, als der König aller Könige geboren wurde, hat er sich bedroht gefühlt, dieser Herodes, und hat Tausende von Kindern abschlachten lassen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wir bleiben noch dabei bei dieser Zeit. Soziologisches Gefüge. Da gab es die Zöllner, also die Leute, die am Zoll saßen, und die mussten ja auch leben. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Die sozialen Bedingungen zu der Zeit war, es gab eigentlich keine Mittelschicht. Es gab 90% oder mehr sehr, sehr arm. Und dann gab es die, die entweder mit dem König Herodes oder mit den Römern irgendwie alliiert waren oder zum Teil mit dem Priestergeschlecht alliiert waren, die waren wirklich reich. Okay, aber der Rest der Bevölkerung wirklich sehr arm, und vor allem in Galiläa, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn nach Galiläa. Galiläa war die Armut besonders stark. Okay, und da waren also ein Teil des Volkes, haben gesagt, wir müssen ja irgendwie überleben können. Wir kooperieren mit den Römern. Die Römer wollen Steuern. Gut, wenn wir die Steuern nicht bezahlen, dann werden wir massenweise umgebracht, was ja auch passiert ist, wenn die das verweigert haben. Okay, wir helfen einfach den Römern. Und nebenbei, wir haben ja auch gute Taschen, geht auch noch was in unsere Taschen rein. Und das waren die Zölleintreiber, die Freunde der Römer im Land. Und da gab es aber andere, die hießen Zeloten. Die Zeloten haben gesagt, nee, wir haben gelesen, dass David der König war, und wir glauben, dass Gott das Reich, das David hatte, wiederherstellt. Wir kämpfen gegen die Römer. Und zu der Zeit waren die Zeloten stark vertreten. Ratet mal wo? Die meisten von ihnen in Galiläa. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn nach Galiläa, Wo viele Zeloten waren. Und in der Nähe von Nazareth war ein Dorf, wo so mit die Headquarters waren von den Zeloten. Und die Zeloten, es ist so, ja, sie waren fast ohne Waffen, ja, ganz unterlegen den Römern, aber immer wieder waren sie so von Wut und Ärger und Hass gepackt, gegen die Römer gekämpft. Natürlich wurden sie besiegt, und da gab es manchmal Situationen, da wurden dann 2000 Zeloten auf einmal gekreuzigt oder sonst wie umgebracht. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Thron. Sandte Gott seinen Sohn in den Palast von Rom. Amen. Hallo. Er hat ihn nicht in den Palast von Rom gesandt. Er hat ihn in diese Welt reingesandt. Ne? Ich mache es noch ein bisschen drastischer. Ne? Da gab es dann diese Spannungen zwischen Zeloten und Zöllnern. Dazwischen gab es dann die Religiösen. Das waren die Pharisäer. Und die haben auch wieder Feinde gehabt, die Sadduzäer. Und so war alles zerstritten. Und dann die sozialen Spannungen und alles, was dazugehört. So ein bisschen, um euch einen Einblick zu geben, als die Zeit erfüllt war, was da eigentlich so drauf gewartet hat. Ne? Und genau, dann gab es noch die Steuergeschichten. Das ist auch interessant. Für die meisten Juden war es keine Frage, Tempelsteuer zu zahlen, das wussten sie vom Alten Testament, und einen Zehnten zu geben, das war Teil ihres Ausdrucks, wir gehören zum Judentum und wir glauben an Gott, wir zahlen Tempelsteuer, auch wenn es schwierig ist, und einen Zehnten, wir machen das. Aber dann gab es dann noch zusätzlich 2 Steuern. Da gab es dann immer diese Steuer, weil man gewisse Grenzen überschritten hat, dann mussten sie den Zöllnern was geben. Und gleichzeitig mussten sie auch noch die Kopfsteuer bezahlen. Und die Kopfsteuer war eine gewisse Münze, die Drachmen, die auf der einen Seite eine Zahl hatten und sonst was, und auf der Rückseite hatten sie das Bild des Kaisers, der praktisch Gott war. Und da war natürlich viel Diskussion innerhalb der Juden. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir Kopfsteuer zahlen? Wenn wir Kopfsteuer zahlen, dann unterordnen wir uns ja diesem heidnischen Gott. Das ist ja praktisch Götzendienst. Und die anderen haben gesagt, wenn wir es nicht tun, werden wir umgebracht, was auch Teil der Realität war. Und natürlich wurde diese Frage an Jesus gebracht, wir wissen das, und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt aber Gott, was Gott gehört. Also nur ganz kurz der Abriss, ne? Die Zeiten heute sind eigentlich keine schwierigen Zeiten. Sie sind schwierig, ne? Aber wir müssen sie in Relation zu dem sehen, was in der Geschichte immer wieder mal passiert ist. Und dann ist dieser Satz für mich eine Schlüsselaussage. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Noch ein anderer Aspekt zu dieser Zeit. Es war gleichzeitig eine Zeit, wo es Kommunikationswege gab, die in der Antike auf dem Höhepunkt war. Das heißt, Verkehrswege waren geschaffen, die am höchsten Punkt waren. Ja. Man konnte überall hinreisen, es gab Verbindungen, es gab gute Handelswege. Der Wirtschaft hat geblüht, es gab Handelsknotenpunkte. Und es war Kommunikation relativ einfach, weil alle sich mit Griechisch verstehen konnten. Als die Zeit erfüllt war, Kommunikation, Transport, sandte Gott seinen Sohn. Ich denke, es ist gut, immer wieder über diese Dinge nachzudenken. Und Gott sandte seinen Sohn in diese schlimmen, chaotischen Zustände, um damit eine Botschaft zu geben. Und ich denke, seine Botschaft ganz einfach zusammengefasst ist, ich liebe diese Menschen. Ich liebe sie in jeder Hautfarbe. Ich liebe sie in jeder sozialen Schicht. Ich liebe die Zeloten und ich liebe die Zöllner. Das ist die Botschaft, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn mitten in diese Spannungen, in dieses Chaos, in diese Brutalität von Herodes dem Großen und dann Pilatus, der eigentlich alles versucht hat und die Römer einfach zu die Juden zu provozieren und dann sie abschlachten zu können. Das war das Umfeld. Okay. Einleitung. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, wo es dann darum geht, der Auftrag von Jesus. In diesem ganzen Kontext hat Jesus einen Auftrag gehabt. Natürlich haben die Zeloten damit gerechnet, wenn der Messias kommt, dann wird der Messias die Römer hier vertreiben. Dann wird uns ein neues Reich hier geben. Dann haben gesagt, nee, wenn der Messias kommt, wird es sein wie bei David. Und jetzt ist es wichtig, um heute zu verstehen, was Gott heute auf dieser Erde tut. Verstehen wir, schauen wir das an, was er vor 2000 Jahren gemacht hat. Jesus kam auf die Erde und hat gesagt, ich bin hier der Sohn Gottes. Und jetzt denkt um, Leute, denkt um, denn Gottes Herrschaft ist da. Ihr könnt mit dem Humanismus oder ihr könnt mit eurem Patriotismus oder ihr könnt mit eurem sonstigen Denken nicht unter der Herrschaft Gottes leben. Leute, kehrt um. Das griechische Wort Metanoia denkt um, das hebräische Wort Schuf, wechselt die Richtung, habt einen anderen Lebensstil, denn jetzt regiert König, der Gott als König, der Schöpfer auf dieser Erde. Und seine Regierung ist gut. Schaut zum Paradies, das ist sein Herz, das ist seine ursprüngliche Absicht. Er will das Wohl der Menschen, er will den Frieden der Menschen, er will das Wohlempfinden der Menschen, er will die Einheit oder die Beziehung, das ist Gottes Herz. Und damit Gottes Herz sichtbar, spürbar, erlebbar wird mit einer Community, ruft Jesus, kehrt um, denkt um, hört auf, humanistisch zu denken, wo der Mensch das Zentrum aller Dinge ist. Hört auf, politisch zu denken, wo es um Vorteile und Macht geht. Denkt gottzentriert. Anerkennt ihn als Schöpfer. Anerkennt ihn als König. Und beugt euer Leben unter seine Herrschaft. Gebt ihm das Steuer. Wer hat das Steuer in deinem Leben? Gott kann auf diese Art regieren, in dem Maße, wie wir sagen, wir geben dir das Steuer. Und dann hat Jesus das modelliert, er hat 12 Leute gerufen. Und jetzt ist es für mich so krass, wenn jemand mir sagen würde, geh und sammle ein Team. Gut, wir gehen dorthin, wo es die Uni gibt. Also wir können nach Zürich gehen, zur Uni oder wo gibt es hier die besten Titel? Zu Basel, STH, ja, wir würden die besten Leute raussuchen, die besten Arbeiten geschrieben haben. Und dann haben wir ein Team. Und da soll das Team noch homogen sein, da fangen wir an. Was hat Jesus gemacht? Er ging nicht nach Jerusalem, wo die Kaderschmiede der Pharisäer waren. Nee, hat er gesagt, macht ihr euer Zeug dort mal. Ihr seid so voll von euch selber. Das funktioniert nicht. Eure Selbstgerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit funktioniert nicht. Ich gehe nach Galiläa. Und wir müssen wissen, die Leute aus Galiläa waren verachtet von den Leuten aus Jerusalem. Weil die Jerusalemer waren gebildeter, sie haben die Dinge gut und richtig gemacht, sie haben sich an der Tora orientiert. Und die Leute in Galiläa, die haben gar nicht so viel Ahnung von der Tora gehabt. Sie wussten ein paar Basics. Und dann waren sie arm, waren nicht gebildet. Und unter ihnen waren auch viele Zeloten. Wo ging Jesus hin, um sein Team zu sammeln? Nach Galiläa. Welche Art von Leute hat er gesammelt? Fischer. Welche Ausbildung hast du? Oh, ich habe seit 3 Generationen sind wir Fischer. Mein Vater hat gefischt, mein Opa hat gefischt und mich hat er, als ich 3 Jahre alt war, mit aufs Boot genommen. Okay, dich nehme ich. Du wirst eines Tages Menschen fischen. Noch ein Fischer, noch ein Fischer. Jungs, ihr seid robust. Jungs, ihr seid widerstandsfähig. Und ihr seid belehrbar. Komm mit mir. Und damit das Team wirklich repräsentativ wird für die Zeit von damals, hole ich noch einen Zöllner rein. Zachäus, komm mal runter von dem Baum. Ich habe dich gesehen da oben. Ich weiß, wie du heißt. Komm runter. Und übrigens, ich bin nicht dein Richter, Zachäus. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Kein Druck, Zachäus. Ich will in dein Haus kommen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und Jesus, der Sohn Gottes, er ging mit Zachäus nach Hause. Und da waren Prostituierte mit dabei, was man als Zöllner halt so um sich hatte. Da war die Mafia, kann man sagen, da war die Mafia der Stadt und Prostituierte waren in diesem Haus. Und da kam Jesus dazu. Was haben die Pharisäer gesagt? Bravo, Jesus! Nee, was ist denn das für ein Rabbi? Hat dieser Rabbi gar keinen Durchblick? Mit welchen Art von Leuten gibt sich der Rabbi ab? Mit dem Abschaum? Mit Leuten, die mit Gott gar nichts im Hut haben? Das kann kein Rabbi sein. Und was ist passiert? Du denkst in mir wohnt die Gegenwart Gottes. Jesus hat sich darauf verlassen, da wo ich bin, ist Gott. Ich bin der Sohn Gottes. Ich tue nichts anderes als das, was ich im Himmel sehe. Ich sehe im Himmel, mein Vater will Gemeinschaft. Ich gehe dorthin in das Haus von Zachäus, weil ich dort bin, ist Gott dort. Und weil Gott dort ist, können die Herzen aufweichen und versöhnt werden. Und was war die Reaktion von Zachäus? Oh Jesus, ich war wirklich ein Gauner. Jesus hat ihn nicht angepredigt. Jesus hat nicht gesagt, hör jetzt mal auf. Nee, Gegenwart Gottes war da. Güte Gottes, Freundlichkeit Gottes, Erbarmen Gottes. Die Menschen spüren es, die offen sind. Zachäus sagt, Jesus, ich war auf dem Holzweg. Ich war so egoistisch. Und jetzt, ich will mit dir leben. Und übrigens, das Ganze, was ich weggenommen habe, ich gebe es zurück und gebe es den Armen. Ich will einfach bei dir sein. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das Reich Gottes ist angebrochen im Haus von Zachäus. Das Reich Gottes ist nicht angebrochen in Jerusalem zu der Zeit. Die Pharisäer, die Sadduzäer, was ist denn das für ein Gauner, von Rabbi, der sich mit solchen Leuten einlässt? Die Zöllner und die Prostituierten, oh danke Gott, dass du so gut bist. Und nicht nur, dass er solche Leute, die Mafios, sondern er hat auch die Terroristen, heute würde man die Zeloten Terroristen eigentlich benutzen, nennen, weil die Zeloten haben ständig eigentlich Kleinkrieg gemacht. Sie haben ihr Leben riskiert, um den Feind zu bekämpfen. Und Jesus modelliert hier was. Er sagt, Gottes Herrschaft ist für alle. Und da, wo Gott regiert, da, wo Menschen sich unterordnen, wo Menschen Gott an Steuer lassen und sagen, regiere du in meinem Herzen, regiere du in meinem humanistischen Denken, regiere du in meinem Egoismus, in meinem Patriotismus, in meinem was immer. Gott, regiere du. Da passiert etwas in uns und da passiert etwas durch uns. Jesus hat es modelliert und er war ein Zelot, er war ein Terrorist, ein Mafiot und beide wurden Freunde. Und dann waren noch Zweifler dabei. Gut, dass der Thomas auch dabei war. Ne? Es gibt uns Hoffnung, wenn wir manchmal Zweifel haben. Jesus hat auch den Thomas geliebt. Er kam ihm entgegen, dass Thomas ihn verstehen konnte. Das ist die Community, die Jesus auf dieser Erde gegründet hat. Das war der Anfang von Gottes Herrschaft, Reich Gottes, die Community. Ich nenne das gerne die Jesus Community, die Jesus-Gemeinschaft auf dieser Erde. Die hat angefangen. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, Jesus hat nicht politisch gekämpft, er hat nicht gegen die verschiedenen Machtstrukturen gekämpft. Er hat gesagt, mein Kampf ist, dass ich Menschen zu mir rufe. Markus 3, er hat sie berufen, damit sie bei ihm sind. Er hat nicht Mitarbeiter rekrutiert. Hey, ich brauche mal jemanden, der später predigt, wenn ich weg bin. Nee, kommt, seid bei mir. Spürt die Liebe Gottes in mir. Spürt das Erbarmen Gottes. Spürt, dass Gott, auch wenn der Petrus noch gesagt hat, ich kenne dich nicht, ihn kurz darauf sagt, ich vertraue dir Menschen an. So ist unser Gott. Das hat er modelliert. Und dann hat er auch gesagt, Jungs, ich gehe wieder, Johannes 14 bis 16, und sie sind erschrocken. Erschreckt nicht, es ist besser für euch, dass ich gehe. Wow, es war so gut mit dir, Jesus. Wir haben mit dir gegessen, wir haben mit dir Spaß gehabt, wir haben gesehen, wie du Beerdigungen durcheinander gebracht hast, du hast die Toten auferweckt, du hast die Kranken geheilt, du hast die Prostituierten zu deinen Füßen sitzen lassen, ohne negative, schlimme Gedanken. Jesus, du bist einfach fantastisch. Und jetzt sagst du, du gehst? Er sagt, ja. Ich gehe, denn das, was ich hier modelliert habe, in Galiläa, in Israel, diese Community, diese Gemeinschaft, das wird sich auf der ganzen Erde wie Sauerteig ausbreiten. Alle Volksgruppen, da gibt es ja einige Tausend davon, ja, alle Volksgruppen werden diese Botschaft der Königsherrschaft hören und erleben und dann komme ich wieder. Und dann gibt's den Höhepunkt der Geschichte. Und der Höhepunkt der Geschichte ist, dass Jesus eine Hochzeit hat. Und das ist die Zeit, auf die wir uns vorbereiten, Leute. Wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ihr könnt Matthäus 24 lesen. Und Jesus sagt, es muss so kommen. Leute, lasst uns hier nicht naiv sein. Lasst uns nicht unseren Humanismus hier aufsetzen. Ich lese es am besten mal vor, ne? Weil ich denke, es ist die Zeit, wo wir realistisch sein sollten. Matthäus 24, ab Vers 6. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Die letzten vier Tage, als Jesus auf der Erde war, seine häufigste Aussage war, fürchtet euch nicht. Überhaupt, das ist die häufigste Aussage in der Bibel. Fürchtet euch nicht. Denn unser Menschsein hat genügend Gründe, sich zu fürchten. Das können wir nicht von uns weisen. Und deshalb sagt er so, heißt es so oft in der Bibel, fürchtet euch nicht. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Und Lukas ergänzt dann, erhebt eure Häupter. Seid unerschrocken und betet, haltet an im Gebet. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, Jesus benutzt das Bild von Geburtswehen. Er sagt praktisch, diese Community, die ich hier in Galiläa und in Israel formiert habe, die Mitte war ich als Person. Diese 12 hatten nicht irgendwo so eine Dogmatik, die sie auslernen mussten. Sie mussten kein Statement of Faith oder sonst was auswendig lernen, sondern sie waren bei Jesus. Sie haben ihn geliebt. Und darin besteht die Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat. Sie haben gelernt gehabt, seine Liebe zu empfangen, seiner Liebe entspannt zu sein. Ich kann sein, wer ich bin, weil ich geliebt bin. Das haben sie erfahren und gelernt. Und das war die Grundlage. Und dann sagt Jesus, es wird sein wie Geburtswehen. Und die Männer, die bei Geburt dabei waren, die wissen es auch ein bisschen. Die Frauen wissen es aus erster Hand. Die Wehen werden intensiver und die Intervalle werden kürzer. Stimmt's, ihr Frauen? Meine Frau sagt, ja, ja. Wer schon mal geboren hat, die Wehen, Dr. Geier, was meinen Sie dazu? Die Wehen werden kürzer meistens, die Abstände, ne? Und die Intensität nimmt zu. Und wenn Jesus sagt, so diese Ausbreitung des Reiches Gottes, es wird sein wie bei einer Geburt. Das heißt, es gibt Geburtswehen. In diesen Geburtswehen gibt es Dinge, da werden Dinge gelöst, um Freiheit zu schaffen, dass das Neue vollkommen zur Geburt kommen kann. Das heißt, da werden alte Umstände aufgelöst, sei es Machtstrukturen, sei es falsche Denkweisen, sei es Gewohnheiten. Es wird aufgebrochen, damit das Vollkommene zur Geburt kommen kann, ein neuer Himmel, eine neue Erde kommen kann. Und die Braut von Jesus ihm zuruft, Maranatha, komm bald. So, das war praktisch das, was Jesus modelliert hat. Er hat gesagt, so kann es sein und ich gehe jetzt wieder, Jungs, aber wenn ich weg bin, ihr seid keine Weisen. Der Heilige Geist persönlich, er ist nicht weniger Gott als ich. Der Heilige Geist persönlich wohnt in euren Herzen. Er leitet euch in aller Wahrheit, er zeigt euch das Zukünftige, er wird euch überführen von Sünde, er wird euch trösten. Deshalb empfangt den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in euch ist und auf euch ist, dann habt ihr Dynamis vom Himmel. Und mit Dynamis seid ihr liebesfähig, könnt ihr vergeben, könnt ihr zu denen gehen, die gegen mich sind, könnt ihr meine Liebe weitergeben mit diesem Dynamis. Ich gehe, Jungs, und das, was ich hier modelliert habe, bleibt nicht hier geografisch. Wenn ich weg bin, Parakletus, der Heilige Geist kommt, dann geht es global. Und das ist Gottes Unternehmen. So, das war der Auftrag, der geplant ist für alle Nationen. Und der Ursprung, damit eine solche Art von Community überhaupt wachsen kann, müssen wir diesen einen Vers verstehen. Haben wir die nächste Folie, genau. Johannes 1, 11 bis 13. Der Sohn Gottes kam zu seinem Volk. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Einer der traurigsten Verse der Bibel. Was war im Weg? Wir wollen einen anderen Messias. Wenn unser Messias kommt, wird er nicht im Stall geboren sein. Wenn unser Messias kommt, wird er nicht so sein wie der, der mit Zöllnern und Terroristen sich einlässt. Aber all denen jedoch, die ihn aufnahmen und die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung und noch durch menschliches Wollen, noch durch Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Und das ist mir wichtig, dass wir das im Kreuzpunkt wieder frisch verstehen. Jeder von euch, der hier ist, ist hier, weil göttliches Leben vom Himmel in dir ist. Sag mal deinem Nachbar, in dir ist göttliches Leben. Leute, und das ist nicht New Age, das ist nicht Esoterik, sondern wir sind vom Himmel geboren und deshalb können wir auch beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hätte uns nie gesagt, betet so, wenn er nicht gesagt hat, oh, ich habe den Vorhang zerrissen, ich habe eure Schuld vergeben, ihr seid reingewaschen, ihr könnt Beziehung haben mit dem König des Universums, mit deinem Vater. Und mein Vater gibt euch seinen Geist, das ist auch mein Geist. Das heißt, es ist eine übernatürliche Kraft in euch, die euch Offenbarung gibt, die euch Kraft gibt, die Fähigkeit zu vergeben, zu lieben, die Fähigkeit nach vorne zu schauen. Und das ist eigentlich unser Kapital als Kreuzpunkt. Warum können wir einen Unterschied machen? Weil wir wissen, wir sind aus dem Himmel geboren. Das heißt, unser Denken, Kolosser 3 heißt es, weil ihr mit Christus lebendig gemacht seid, weil ihr auferweckt seid, sucht das, was droben ist und nicht das, was auf der Erde um euch rum ist. Sucht das, was droben ist. Leute, wir leben in einer Zeit, wo diese Welt um uns herum, auch in der Schweiz, wo wir noch so dankbar sind für Frieden und Wohlstand. Aber ich denke, auch hier ist es wichtig, dass wir das suchen, was oben ist, mit dem Sinne, Gott, was ist unser Auftrag für diese Zeit? Was ist, du hast uns das Recht gegeben, deine Kinder zu sein. Das heißt, wir haben das Recht, den König hier in Baden und Wettingen, Aargau hier, wir haben in der Schweiz, wir haben das Recht, den König zu repräsentieren. Mit seiner Autorität, mit seiner Liebe, mit seiner Visitenkarte. Reingewaschen durch das Blut Jesu. Gerecht gemacht. Wir repräsentieren ihn. Und jetzt ist die Frage, wer ist am Steuer? Wo fahren wir hin? Fahren wir Wellness? Okay, Gott, mir geht's gut, ich komme in den Himmel. Oder fahren wir, Gott, ich habe kapiert. Wow, du bist auf die Erde gekommen, um einer zerrissenen Welt zu zeigen, du liebst diese Welt. Um einer zerrissenen Welt zu zeigen, du willst sie wiederherstellen. Und die Wiederherstellung passiert, wenn die Geburt des Ewigen kommt. Wo fahren wir hin? Wo führst du dein Leben hin? Für uns als Jesus-Nachfolger haben wir einen Schlüssel, einen Vorfahren. Unser Großvater, Vater Abraham, hat viele Kinder. Wir sind die Generation der Segensträger. Das heißt, diese ganze Geschichte, dass Gott zeigen will, ich liebe diesen Planeten, ich bin dabei, fange eigentlich an in Genesis 12. Da befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat und deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Wow. Alle Völker der Erde, wir sind gesegnet, weil Abraham damals gehorsam war. Wir sind gesegnet, weil Abraham nicht zu Gott gesagt hat, aber das ist so viel Druck, ich muss von meiner Verwandtschaft weg. Gott, das ist mir zu viel. Und Gott sagt, ich lade dich ein. Ich fange mit dir eine neue Geschichte auf diesem Planeten an. Ich lade dich ein, komm raus aus deinen alten Denkweisen, komm raus aus dem Einfluss deiner Götzen und Idolatrie, komm raus von den Ansprüchen deiner Verwandtschaft, komm raus. Gott, wo soll ich hin? Ich zeige es dir dann. Aber wo genau? Geh einfach mit mir. Vertraue mir, ich bringe dich in ein Land, das ich dir geben will, was dein Eigentum sein wird. Und übrigens, Abraham, wenn du mit mir gehst diesen Weg, werden alle Volksgruppen auf dieser Erde den Segen Gottes, Erkenntnis Gottes bekommen. Wir sind hier, weil Abraham damals gehorsam war, weil er rausging aus Ur, weil er aus der Komfortzone rausging. Wir sind hier, weil Abraham bereit war, den Isaak auf den Altar zu legen. Und das war eine echte Situation. Ja, Abraham wusste nicht, wie es ausgeht. Er wusste aber, dass Gott treu ist. Er wusste, dass Gott gut ist. Deshalb konnte er dann den Isaak bis zum Altar bringen. Der Segen Gottes steht bereit, ihr Lieben. Wir sitzen am Steuer und Gott ruft uns, ihr Lieben vom Kreuzpunkt, ihr und mein ganzer Leib hier, ihr seid Kanäle des Segens, sowohl für hier als auch für die Nationen. Und wie am Anfang schon gesagt, wir sind dankbar als GL, wie die Reaktion auf die Not von Ukraine da war. Und ich glaube, dass Gott uns die Augen öffnen wird, wo es noch andere Situationen gibt, in deiner Nachbarschaft, Verwandtschaft, Arbeitsplatz, wo Gott dir sagt, ich habe dich zum Segen gesetzt. Du bist eingeladen, Segensträger zu sein. Und das ist mein abschließender Punkt, wo wir zur Landung ansetzen. Das war Abraham und jetzt... Und wir, die nächste Folie bitte, wir sind gesegnet. Wenn wir nicht verstehen, dass wir gesegnet sind, dann haben wir nichts zu geben. Wir können nichts geben, was wir nicht haben. Wenn wir aber uns Zeit nehmen, einfach sagen, Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit, offenbare mir, wie es in Epheser 1 auch heißt, gib mir den Geist der Offenbarung, dass ich tiefer verstehe, wie reich ich gesegnet bin. Ich habe die Sicherheit, dass mein Name aufgeschrieben ist im Buch des Lebens. Ich habe die Gewissheit, dass ich in der Ewigkeit bei dir dabei bin. Wow, welch ein Reichtum. Ich habe die Sicherheit, dass mich nichts aus deiner Hand reißen kann, oh Gott. Oh, wir sind so gesegnet. In einer Zeit wie diesen, wo so viele Turbulenzen da sind, Gottes Zusage an dich, an uns, an sein Volk, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Die meisten von euch wissen, wir haben lange in Brașov, Rumänien gelebt und die haben letztes Jahr ein Gemeindezentrum so weit fertiggestellt, Erdgeschoss, dass man da Gottesdienst abhalten kann. Sehr großes Gebäude, einige tausend Quadratmeter. Erdgeschoss war fertig, aber von oben hat das Geld nicht gereicht. Und jetzt hören Sie, Flüchtlinge kommen aus der Ukraine, Rumänien ist nahe nach Rumänien, sagen sie. Leute, wir wollen ein Segen sein. Okay, lass uns anpacken. Wir sammeln ein Opfer ein. Und da kamen für rumänische Verhältnisse viel zusammen. Dann haben sie es kommuniziert an Freunden im Westen. England, 5.000 Pfund, dort ein paar tausend Pfund. Und haben sie innerhalb zwei Wochen oben die obere Etage fast fertig gekriegt. Wo schlafen die Leute? Wir haben keine Betten. 60 Betten. Wir haben Glauben für 60 Betten. Jetzt haben sie 60 Betten aufgestellt. Wir haben keine Duschen. Okay, wir bauen Duschen. Und wir merken einfach, wie Gott so in Bewegung ist. Wenn wir anfangen, mit Gottes Herz, das für die Zerbrochenen und für die Ausgestoßenen schlägt, wir machen einen kleinen Schritt und Gott sagt, ja, das ist mein Herz. Ich will segnen. Diese Welt ist mir nicht gleichgültig. Ich will nicht, dass diese Welt kaputt geht. Ich habe meinen Sohn gesandt nach Galiläa, erstmal nach Bethlehem, wo der Kindermord war, nach Galiläa. Ich bin so verletzlich, weil ich diese Welt liebe. Und so ist Gott auch heute, wo immer wir einen kleinen Schritt machen und mit Gottes Herz von Erbarmen kooperieren, das sagt Gott, das ist mein Herz. Und alles Gold und Silber gehört sowieso mir. Auch wenn manche Menschen denken, sie müssen es festhalten. Aber es gehört mir. Und ich will es fließen lassen und fließen lassen, dass mein Name groß gemacht wird. Und ihr wisst, das ist Gottes größte Passion ist, seinen Namen bekannt zu machen. Das ist seine größte Passion. Er kann nichts anderes groß machen, als wir da Gottes Götzendienst betreiben. Gott sagt, ich mache meinen Namen groß. Ich bin Jeshua, ich bin Retter, ich bin Helfer, ich bin Emmanuel, ich bin Friedefürst. Und wir sitzen am Steuer. Wo fahren wir hin? Lass uns den Weg des Segens fahren. Raus aus Ur und Chaldea, raus aus Denkweisen, Mustern, die nicht Gottesdenken sind. Am Steuer und sagen, Gott, du hast den Segen dem Abraham verheißen und wir sehen, wie der Segen heute, und das müssen wir verstehen, heute fließt der Segen Gottes in allem Chaos so stark vielleicht wie noch nie in der Weltgeschichte. Wir haben Kriege, Kriegsgeschrei. Von Jemen redet man gar nicht mehr. Vom Afghanistan, die Dinge sind nicht abgeschafft. Na. Aber in dem Allem lernen zurzeit so viele Menschen Jesus kennen. Es wenden sich so viele Menschen zu Jesus, wie vielleicht noch nie in der Geschichte. Wir haben bei uns in der Nachbarschaft Leute, die jetzt in Polen an der Grenze waren und in der Ukraine. Sie haben Hilfsgüter gebracht, sie haben Leute von Jesus erzählt. Sie haben gesagt, so viele Ukrainer haben ihr Herz Jesus gegeben. Es ist so eine Offenheit da. Gott benutzt diese Situation, weil er, sein Name ist Yeshua, auf Deutsch, Gott rettet. Und das will er zeigen und spürbar werden lassen. Und wir sind dabei als Gesegnete. Wir sind gesegnet mit vielen anderen Dingen und diesen Segen wollen wir fließen lassen. Das ist eine Einladung, das ist keine Verpflichtung. Wir alle können überlegen, welche Richtung wir fahren. Wir haben nur ein Leben. Also wir sind Katzen, haben wir 7, aber ich glaube, wir sind keine Katzen hier. Ne? Haben die Schweizer Katzen auch 7 Leben? Auch, ne? Wir sind Menschen, wir haben ein Leben, deshalb ist es so wichtig zu sehen, wo wir hinsteuern und verantwortungsbewusst sagen, danke Gott, dass ich so gesegnet bin und dieses Segen so weiter strömen. Und damit oben würde die Uhr jetzt auf Rot ticken. Hier haben wir keine Uhr, aber die Zeit ist abgelaufen. Landung. Ich möchte jetzt am Schluss noch einfach mit uns beten, dass Gott uns Gnade gibt in dieser Zeit. Und mit der Gnade, glaube ich, auch Freude. Also eine richtige Freude haben. Sibylle erzählt mir immer wieder von Maria Brean. Die ist mit 63, hat sie angefangen, in die Mission zu gehen. Wie alt ist sie jetzt? 83, 85? Wie viele tausend Häuser hat sie?
Mit 400 Häuser, also große Krankenhäuser, Schulen und 1000 Angestellte.
1000 Angestellte, 400 Krankenhäuser, Schulen. Sie hat mit 63 angefangen, ne? Und sie war nur eine Frau, sorry, eine Witwe in Afrika. Leute, und sie ist so fröhlich, sie ist so happy, ne? Und dann denke ich, ehrlich, mich beschämt das manchmal, ne? Denke ich, okay, die Frau hat Herausforderungen, ist 85 und ich bin noch viele Jahre jünger und lebe eigentlich hier im Schlaraffenland, kann man sagen, wenn man das mit Afrika vergleicht, ne? Aber ich möchte auch von dieser Freude am Herrn, und sie sagt, wisst ihr, wenn ich mich an Gott freue und einfach ihm treu bin und ihm gehorche, dann fließen die Ressourcen vom Himmel. Und sie fließen erstaunlich. Ne? Kann meine Frau mir erzählen. Das ist so das, was uns wichtig ist. Ne? Wir müssen nicht mehr machen. Das ist nicht unsere Botschaft. Ne? Unsere Botschaft ist, lass uns unser Leben so steuern, dass wir mit dem Segen kooperieren. Dass wir zuallererst dankbar sind, uns freuen und dem Geber aller guten Gaben zujubeln. Danke Gott. Danke, du bist so großzügig und gut. Und das, was bei dir ist, danke, ist in meinem Herzen. Und zeig du mir, wo ich es weiter fließen lassen kann. Und wenn du heute von hier weggehst, sei dir bewusst, deshalb die Stelle von Johannes 1, in dir wohnt Gott. Und da, wo du hingehst, ist Gott gegenwärtig. Unterschätzt Gottes Gegenwart in dir nicht. Geh hin. Mir hilft es manchmal, dass ich mich bewusst vorbereite. Gott, ich gehe jetzt in Situationen rein. Wir sind sehr gerne mit Nichtchristen zusammen. Und wir erleben da gerade auch ganz erstaunliche Dinge, wie Menschen sich öffnen. Wir sagen, können wir uns treffen? Menschen, die mit Kirche überhaupt nichts im Hut haben. Ne? Aber wir gehen bewusst hin zu solchen Treffen und sagen, Gott, wir gehen jetzt dorthin. Wir sind schwach, wir sind einfach. Aber der Schöpfer des Himmels und der Erde wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und wir sind einfach still, hören zu. Und manchmal müssen wir, sagen wir was, manchmal sagen wir nichts. Gott ist in uns. Ne? Und ich denke, diese Entspannung zuallererst, dieses Bewusstsein, Gott ist in uns. Und Jesus hat auch gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Die Abhängigkeit zum Vater, die Freude, die Dankbarkeit. Und dann schafft Gott Gelegenheit. Und so werden wir als Einzelne und wir als Kreuzpunkt viele Veränderungen sehen. Wir werden immer mehr einen Unterschied machen, weil Gottes Gnade in uns ist, wer einen teuren Preis bezahlt hat. Landung, Amen, finito. Und jetzt bete ich noch. Vater, wir sind so erstaunt über deine wunderbare Geschichte, dass du deinen Sohn, das Beste, was du hattest, gesandt hast auf diese Erde, in einer Zeit, die sehr turbulent war und angespannt und zerrissen. Das zeigt deine Liebe, das zeigt ja, dein Risiko, deine Liebe. Und Jesus, du bist gekommen, hast deine himmlische Herrlichkeit zurückgelassen. Du warst ja nicht zu stolz, Mensch zu werden, in kleinem, engen Korsett. Wir sind ja so dankbar, Jesus, Vater, Heiliger Geist, dass du das uns offenbarst. Und ich bete, dass du uns als Kreuzpunkt und als ganzer Leib hier in der Region, dass du uns immer mehr zeigst, wie sehr wir gesegnet sind, welchen Reichtum wir haben, welche Freude, welches Privileg als Zugang zum König des Universums zu haben, dass wir reingewaschen sind mit dem Blut von Jesus. Danke für dieses fantastische Privileg, dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Himmel und nichts und niemand kann unsere Namen auslöschen. Sie sind mit dem Blut Jesu dort festgeschrieben. Danke für diesen Segen. Und ich bete, Herr Jesus, hilf uns, dass wir einfach in die richtige Richtung steuern, dass wir den Segensweg gehen. Einfach entspannt in dir als fröhliche, geborgene Kinder sagen, Vater, hier sind wir, lass deinen Segen durch uns fließen. Danke, dass du in uns bist. Vater, lass ihn fließen. Lass ihn fließen. Und wir segnen die Menschen, die hier wohnen, in dieser Region, in Wettingen, Baden, Umgebung, dass viele Menschen jetzt hungrig werden, offen werden und dass du uns mit den reifen Früchten zusammenbringst, dass deine Ernte reingeholt werden kann zu deiner Ehre. Amen.